Der Apostel Petrus durfte der Gemeinde und somit auch uns schreiben von diesem lohnenden Leben. Das Leben, was sehr angefochten ist, und ich glaube, da können wir ein persönliches Lied von singen, wie angefochten das lohnende Leben in dieser Welt sein kann. Manch einer hat schon im Zeugnis gesagt, seitdem ich gläubig bin, habe ich mehr Schwierigkeiten als je zuvor. Und das ist auch eine Erfahrung, weil der Glaube immer angefochten ist in dieser Welt. Weil, wenn möglich, der Glaube an Jesus Christus zertreten werden soll und aus dem Gedankengut der Menschen herausgenommen werden soll. Gerade in diesen Tagen merken wir ja, wie mit großer Akribie der Islam daran ist, gerade in den christlichen Ländern, überhaupt in den westlichen Ländern, sich zu behaupten und somit also das Evangelium aus der Mitte zu verdrängen. Und wenn wir lesen, dass ja aus lauter Angst gerade die christlichen Abendländer oder Unternehmen viele Kompromisse schließen, nur damit sie in irgendeiner Form Frieden haben, dann sind wir erstaunt. Wenn ich gelesen habe zum Beispiel, dass auf der Zugspitze, dem höchsten Berg in Deutschland, man jetzt einen Kompromiss gesucht hat, um gerade dem Islam eine offene Tür zu geben, damit sie den Berg mehr besuchen und auch Geld einbringen, so wie sie andere Berge besuchen, da hat man einfach einen Prospekt rausgebracht, wo ein Angebot drin steht: Wir haben euch einen Gebetsraum eingerichtet oben auf dem Berg. Und auch auf dem Prospekt hat man das Kreuz auf dem Berg wegretuschiert, damit sie keinen Anstoß nehmen an dem Kreuz. Das ist ja fast 5 Meter hoch, aber das dürfen die nicht sehen. Wir wollen mit ihnen Frieden haben. So weit geht man dann nicht. Wir merken also, Glaube ist sehr angefochten. Man soll ihn zurückstecken, man soll sich nicht nach außen bekennen, sonst gibt es Schwierigkeiten, sonst gibt es vielleicht sogar Übergriffe militanter Art. Und hier schreibt der Apostel Petrus im 3. Kapitel, Verse 18 bis 22 heute: Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet, denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. In dem Vers zuvor, Vers 17, da möchte ich sagen, das ist ja fast der Ausgangspunkt, steht ja: Es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Also gelitten wird auch als Christ um guter Taten willen, so wie Christus gelitten hat. Aber aus diesem Leiden entsteht eine wunderbare Frucht. Aus dem Leiden Christi ist die Frucht entstanden, dass wir gläubig werden durften, dass wir selig werden durften. Und aus dem Leiden der Kinder Gottes in dieser Zeit soll auch die Frucht des Zeugnisses entstehen. Wir denken an die verfolgten Gemeinden in den kommunistischen Ländern, in den diktatorischen Ländern, wo die Christen wirklich unterjocht worden sind. Aber das Zeugnis der Gnade Gottes wurde dadurch sichtbar. Zum Beispiel musste damals in der Sowjetunion die Firmen, die Unternehmen bekennen, dass die Christen die besten Arbeiter sind. Obwohl man sie einfach verdrängt hat und hat den Nichtchristen den Arbeitsplatz gegeben. Aber sie haben eigentlich besser gearbeitet und sie beteten sogar noch für ihre Chefs, was die anderen nicht taten, obwohl man ihnen die Arbeit weggenommen hat. Und vieles andere mehr. Es wurde durch das Leiden des Wesen Jesu mehr offenbar. Leiden soll Frucht bringen. Als Kinder Gottes haben wir also eine besondere Gnade empfangen, die uns befähigt, so zu handeln, wie es Jesus tat. Eine Gnade, die uns dazu befähigt, nämlich das Leiden dulden zu können, sich dem Leiden nicht erwehren zu müssen. Das ist eine Gnade, die Gott uns gegeben hat, dass Christen das können. Sie können Leiden erdulden. Sie können, wenn sie bedrängt werden, sogar noch Loblieder singen. Sie können, wenn sie geschlagen werden, sogar noch Fürbittegebete halten. Das können sie nicht aus sich, das ist ein Gnadengeschenk, dass das möglich ist. Aber dieses Gnadengeschenk soll immer wieder neu beachtet werden. Und diese Leiden, die Kinder Gottes erdulden, auch in dieser Welt, sind Leiden wegen des Guten, nicht wegen des Bösen. Vorher haben wir gelesen, wegen des Bösen sollen wir nicht leiden. Da sollen wir aufpassen, dass wir nichts Schlechtes machen und wir daraufhin Leiden erdulden. Aber wenn wir wegen des Guten leiden, dann sollen wir uns freuen. Und Christen leiden, so sie an der Hand Jesu bleiben, um des Guten willen, wie Christus selbst auch. Obwohl wir der Obrigkeit untertan sind und in den beruflichen Anliegen mit Freuden wirken, dem Nächsten in Lieben hilfreich begegnen, zur Seite stehen, wohlgefällig sind, merken wir doch immer wieder Ablehnung und uns dann erwiesene Ungerechtigkeiten gegenüber, wenn wir uns einseitig zu Jesus bekennen. Auch die Gideons merken das auch, wenn sie jetzt vor den Schulen einfach sich zu Jesus und dem Evangelium bekennen, werden sie oft beschimpft, auch von Jugendlichen. Manche schmeißen das Neue Testament in der Gegend umher oder treten drauf oder spucken drauf. Das erleben wir dann auch, obwohl wir ja Gutes tun. Und auch vielleicht in der Nachbarschaft, vielleicht in der Familie, vielleicht im Verwandtenkreis, ernten wir bei dem Bekenntnis, Jesus Christus ist der einzige Herr, er ist das Leben, Unmut, ja, Widerstand, Ablehnung, vielleicht manchmal sogar Abgrenzung, dass einige sagen, mit dir will ich in der Weise nichts mehr zu tun haben. Ich glaube, das sind keine theoretischen Aussagen, die können wir irgendwo nachvollziehen. Meine Frau und ich, wir haben das auch erlebt, in mancherlei Weise, wo plötzlich Schranken aufgebaut worden sind, nur aus dem Grunde, weil wir uns zu Jesus Christus, dem einzigen Weg zu Gott, bekannt haben. Das erfahren wir. Wo immer dieses auftritt, dass wir benachteiligt werden oder verachtet werden als Christen, sollen wir uns nicht wundern, sondern daran denken, dass Jesus, unser Herr, dasselbe in einer noch viel höheren Potenz durchgemacht hat. Darum schreibt Petrus hier, der Gerechte litt für die Ungerechten. Der Gerechte litt nicht für die Gerechten, sondern für die Ungerechten. Für die, die ihn ablehnten, die ihm Schwierigkeiten bereitet haben. Für die gab er sein Leben in die Waagschale. Das heißt ja für uns, die wir ferne waren von Gott. Wir waren nicht so liebenswert, aber er diente uns. Und er gab sogar sein Leben für die, die ihn verspottet haben. Denn im ersten Johannesbrief steht ja, er ist nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt gestorben. Das hat er bezahlt. Er litt, der Gerechte, für die Ungerechten. Obwohl ja Jesus Christus, und das müssen wir uns immer wieder dabei vor Augen halten, nur Gutes tat, litt er ständig Unrecht. Ständig Unrecht. Er wurde zum Beispiel verdächtigt, der Obrigkeit nicht untertan zu sein. Nicht? In Matthäus 22, da kamen ja dann einige Schriftgelehrten und Pharisäer und versuchten ihn und sagten, ja, muss man dem Kaiser Zins geben? Du bist doch sicher der Obrigkeit nicht untertan. Und er merkte, dass sie ihn versuchen wollten und sagte, er gibt mir mal so ein Geldstück her. Wessen Bild ist da drauf? Des Kaisers? Na, dann gibt dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Aber Gott gibt, was Gott gebührt. Sie verdächtigten ihn, dass er der Obrigkeit nicht untertan war. Genauso, als Petrus gefragt worden ist, ja, gibt denn euer Meister auch den Zinsgroschen ab? Ist er der Obrigkeit untertan? Wahrscheinlich nicht, nicht? Und dann kennen wir die Geschichte, wo Jesus sagt, geht zum See, der erste Fisch, der da rauskommt, nimm ihn und nimm aus seinem Maul dieses Geld für uns beide und bezahl es. Wir sind der Obrigkeit untertan. Sie verdächtigten Jesus, dass er ein Sabbatbrecher ist. So lesen wir es zum Beispiel auch in Matthäus 12, die Verse 1 bis 14, wo die Jünger ja auch aus Hunger Ähren ausrauften, nicht? Und aßen. Und dann kamen die anderen und sagten, ja, also, deine Jünger und du, ihr brecht den Sabbat. Und dann erklärte der Herr Jesus, der Sabbat ist ja nicht dazu da, dass er die Menschen knechtet, sondern die Menschen in der Freiheit leben können. Also immer wieder die neuen Verdächtigungen, du machst alles falsch. Du heiligst nicht den Sabbat. Oder dann kamen sie und stellten eine freche Frage, darf man auch am Sabbat heilen? Also eine Provokation. Du bist ein Sabbatbrecher. Und dann erzählte der Herr Jesus und sagt, na ja, wie handelt ihr denn? Wenn ein Tier am Sabbat in die Grube fällt, holt es nicht raus? Wie ist denn das mit den Priestern? Arbeiten die nicht auch am Sabbat? Am Sabbat darf man Gutes tun und dann heilte er diesen Kranken am Sabbat. Immer wieder verdächtig, also Böses, wollte man ihm unterstellen. Dann unterstellte man ihm sogar, dass er die Dämonen durch den Obersten aller Dämonen austrieb. Sagte man ihm, Matthäus 9, 32. Ja, du treibst die Dämonen durch den Teufel, den Beelzebub, den Obersten aus. Du bist besessen. All das sagten sie ihm und er tat immer nur Gutes, immer nur Gutes. Dann unterstellten sie ihm, dass er seine Ehre sucht. Ah, du willst dich nur selber groß machen. In Johannes 8 sagt er, nein, ich suche nicht meine Ehre, sondern die des Vaters. Das ist nämlich die Ehre, dass der Vater euch erlösen will. Das suche ich, nicht meine Ehre. Und nicht damit genug, sie unterstellten ihm, dass er Gott lästert. In Matthäus 9 zum Beispiel, in Vers 3, da heißt es, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert Gott. Warum? Weil er einem geholfen hat, nämlich einem Gelähmten, den Gichtbrüchigen, hat er geheilt und hat ihm den Zuspruch gegeben, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Die haben gar nicht darauf geachtet, ob es jetzt dem Gelähmten gut geht und ob er ein freundliches Wort kriegt, sondern sie haben nur darauf geachtet, um Jesus irgendwo was Falsches zu unterstellen. Du lästerst Gott. Sie konnten sich gar nicht freuen über den Gesunden. Konnten sich auch gar nicht darüber freuen, dass ihm die Sünden vergeben sind. Sondern sie ärgerten sich und lästerten. Du lästerst Gott. Ja, in Matthäus 26, da strieben sie das ja auf die Spitze, als Jesus ja nun dann vor dem Hohen Rat stand. Und sie wollten unbedingt ihn verurteilen. Sie wollten ja gar nichts Gutes hören, obwohl sie nur Gutes gesehen haben. Nur Gutes gesehen haben. Jesus sagte ja dann, könnt ihr mir eine Sünde nachweisen? Nein, nein. Aber wir möchten dir gerne eine nachweisen. Irgendwas müssen wir haben. Und so ist das in der Welt auch. Menschen suchen an den Christen Punkte, Negativpunkte, die sie ihn ankreiden können, um das ganze Evangelium, was sie weiter sagen und leben, zunichte machen zu können. Das will ein Christ sein, nicht? Wir kennen diese Aussagen. Leiden um guter Dinge willen. Da heißt es dann zum Beispiel, als der hohe Priester sagte, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Das hatte er nun schon längst vorher gehört, dass Jesus sich so bezeichnete. Aber er provozierte ihn noch einmal und dann sagt Jesus, du sagst es. Ich sage euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. In Wahrheit hatten sie ja doch auch den Messias erwartet irgendwo, den Befreier. Aber nun war er da Und nun war er unbequem. In Wahrheit warten doch unsere Mitmenschen auf Frieden, auf gute Zeiten. Sie hören die Botschaft des Evangeliums, aber das ist nun plötzlich unbequem. Und dann, als Jesus diese Antwort gab, heißt es hier, da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir ein weiteres Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Also gar keine Nachprüfung bei dem allem, was er getan hat. Denn Jesus sagte ja, wenn ihr schon nicht meinen Worten glaubt, dann glaubt doch den Taten. Und andere haben gesagt, ja, hat jemals jemand so viele Wunder und das getan? Wird auch der Messias, wenn er kommt, noch mehr tun? Solche Reden wurden ja gesprochen. Das heißt also, sie haben registriert, dass hier was Besonderes vorliegt. Und doch haben sie es abgelehnt und Leiden auf die gelegt, die Gutes taten. Das will uns hier im Petrusbrief auch nahegebracht werden. Jesus litt, der Gerechte für die Ungerechten. Und wenn wir leiden in dieser Welt, sollen wir nicht denken, dass es was Besonderes ist. Wir leiden auch um guter Taten willen, weil wir in Jesu Fußtapfen gehen. Wie groß muss also das Leiden um dieser Wohltaten willen, die Jesus getan hat, gewesen sein? Wenn wir zum Beispiel schon lesen von einem kleinen Menschen namens Lot, dem Neffen Abrahams, da lesen wir in 2. Petrus 2, Vers 7 und bis 9, dass er gelitten hat. Er, dieser kleine Mensch, der hat gelitten an dem, was er jeden Tag miterleben musste in Sodom, was er dort gesehen hat. Ja, ich lese uns mal die Verse direkt, 2. Petrus 2, Vers 7. Da heißt es, der gerechte Lot, den hat Gott errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten, womit denn? Mit ihrem ausschweifenden Leben. Christen müssen so viel miterleben in dieser Welt. Schmutz, Elend. Es wird ihnen täglich vor die Nase gesetzt und sie leiden darüber. Dadurch musste Lot leiden, weil er das ausschweifende Leben dieser Leute dort sah. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre bösen Werke. Der Herr weiß aber, die Frommen aus der Versuchung zu erretten und die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichtes, um sie zu strafen. Also wenn schon von dem Lot sowas geschrieben steht, dass er Tag für Tag gequält war durch das ungöttliche, böse Wesen, was er jeden Tag sah, wie viel mehr muss Jesus gelitten haben, der nur Gutes tat und das Böse ständig sah und man ihm sogar das Böse unterstellte. Es ist uns einfach gesagt, dieses Wort als Ermutigung. Petrus will uns sagen, schaut, wenn Jesus das gelitten hat, ist es nichts Großes, wenn ihr auch leidet, um guter Dinge willen. Und dem Evangelium wird widersprochen in vielfältiger Weise. Aber mitten aus dem Leiden soll eine Frucht des Lebens entstehen. So wie durch Jesus Christus eine Frucht des Lebens entstand. Er ließ sich durch die Leiden nicht abhalten, den Weg der Befreiung für uns zu gehen. Jesus hat uns also berufen, im Wohltun ohne Unterlass nicht nachzugeben, auch wenn wir dadurch mancherlei Ablehnung erfahren, wenn wir mit unserem Handeln geschmäht werden, wenn wir Ablehnung erleben. Diese Nichtanpassung an das Wesen der Welt, diese Einseitigkeit im Leben für Jesus Christus, im Dienen vor ihm, bringt immer Frucht. Das müssen wir mitten in diesem Leiden wissen. Es bringt Frucht. Von dem Herrn heißt es ja, dass er Frucht suchte bei den Ungerechten. Er, der Gerechte, litt für die Ungerechten. Also muss da was draus entstehen, dass Ungerechte plötzlich zur Gerechtigkeit kommen. Er hätte das Leiden als Gerechter nicht auf sich genommen, für die Ungerechten, wenn nicht eine Frucht zu sehen wäre, die daraus entstehen könnte. Deswegen, unser Leben bringt auch Frucht, wenn wir bei Jesus bleiben. Jesus hielt aus, bis der Sieg durch Golgatha besiegelt wurde und viele dadurch eine offene Tür zur Seligkeit empfangen und genutzt haben. So soll auch unser Leiden um der guten Taten willen eine Seligkeitsfrucht hervorbringen, dass nämlich dadurch etliche zu dem Herrn aller Herren finden, indem sie sehen, wie wir trotz der Anfechtung im Frieden bleiben, in der Ruhe bleiben, in der Liebe bleiben, trotz der Anfechtung. Ist ja nicht einfach. Jesus sagt ja, schlägt dich einer auf die eine Seite, halt ihm die andere hin. Das ist nicht einfach, denn man verspürt ja erstmal den Schmerz. Und Schmerz verursacht in uns erstmal Widerwillen. Wenn ich Schmerz fühle, dann sage ich, ich mag es mal jetzt nicht so laut, aber dann schreit man erstmal, aua, echt? Und guckt den anderen böse an, der mir so auf meinen Fuß getreten hat, nicht? Das ist Schmerz. Das ist die natürliche Reaktion. Man lächelt nicht sofort, wenn das halbe Bein ab ist. Ja, sag ich mal, damit wir das richtig verstehen. Man lächelt nicht sofort. Schmerz verursacht erstmal eine Negativreaktion. Aber wenn wir in der Gegenwart Jesu bleiben, dann dürfen wir trotz des Schmerzens innerlich schnell zu dem Frieden zurückkehren und dürfen auch entschuldigen, vergeben und dürfen segnen. Und das ist eine Haltung, die Frucht bringt, die andere zum Erstaunen bringt, dass trotz des Schmerzes, trotz der Ungerechtigkeit, die man leidet, Frieden behalten kann und Liebe üben, so wie es Jesus getan hat. Wenn wir allerdings aufhören, einseitig für Jesus zu leben und für ihn zu zeugen, weil das Zeugnis von vielen nicht mehr angenommen wird und wir resignieren, dann werden wir auch keine Menschen mehr erreichen, die nach Frieden mit Gott suchen. Nicht nur in unserem Haus, sondern auch anderweitig habe ich es oft immer wieder gehört, dass die Menschen uns beobachtet haben, wie wir als Christen leben, was wir in bestimmten Situationen taten und tun. Sie haben es dann später bekannt, dass sie darüber staunten, wie wir in dieser und jener Situation handelten. Wo man normalerweise hätte völlig ausrasten müssen und sich völlig separieren müssten von anderen Menschen, sie verurteilen müssten, sie verdammen müsste. Und doch haben wir es nicht getan. Und dann fragen sie nach diesem Geheimnis. Und dann wollen sie mehr wissen und möchten auch in die Gegenwart dieser Kraft kommen. Wenn wir allerdings, wie gesagt, die Einseitigkeit zum Leben mit Jesus aufgeben, werden wir auch kein Überwinderzeugnis mehr darreichen können. Paulus, er war ja eigentlich auch enttäuscht auf der zweiten Missionsreise an manchen Stellen, dass nur wenige gläubig wurden. Er war enttäuscht und wollte dann von diesen Orten weggehen, wenn es Schwierigkeiten gab. Ich möchte uns mal da ein Beispiel lesen, Apostelgeschichte 18, auf der zweiten Missionsreise, als er in Korinth war. In Korinth, da gab es ja ziemliches Begehren. Er redete zu den Juden, ich lese mal hier ab Vers 17, und den Gottesfürchtigen in der Synagoge täglich auch auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen, das war in Athen, entschuldigt, das war Kapitel 17, aber so ähnlich geht es in Korinth auch zu. Danach verließ Paulus Korinth und kam nach Athen nach Korinth. Da fand er auch Juden mit Namen Aquila und die aus Pontius kamen. Als Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, da schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme über euer Haupt, ohne Schuld gehe ich nun von euch zu den Heiden. Also er hat gesagt, so, das reicht mir, da gehe ich weg, da will ich nicht mehr weiter reden, denn die wollen es ja nicht hören, diese zu große Schwierigkeiten. Und er machte sich auf von dort und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titius Justus, eines Gottesfürchtigen, dessen Haus war neben der Synagoge. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam zum Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Haus. Und auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Rede und schweige nicht. Mit anderen Worten, sei nicht resigniert. Hör nicht auf, Zeuge Jesu zu sein. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Von diesem großen Volk hatte er gar nichts gemerkt. Er hatte gemerkt von vielen Widerständlern, einige wenige haben sich bekehrt. Nun gut, dann war es das wohl, dann gehen wir weg von Korinth. Und dann steht da, und er blieb anderthalb Jahre dort. Anderthalb Jahre. Weil Gott wusste, da ist ein großes Volk. Und das hieß: Paulus, bleibe nur bei mir und lebe mit mir. Dann werden noch andere das sehen, werden überzeugt werden und sie kommen dann zu mir. Bleibe anderthalb Jahre und die Gemeinde wuchs. Wenn der Herr also auf die Anfeindungen geachtet hätte, die ihm ständig entgegengekommen waren, wäre die Freude uns durch das Kreuz, die Freude der Erlösung, nicht zuteil geworden. Dann wäre auch die Freude bei ihm, uns zu erlösen, vergangen. Wenn er nun ständig darauf geachtet hätte, auf was die Leute ihm an den Kopf werfen und wo sie ihn ablehnen, hätte er das Ziel des Kreuzes nicht mehr vor Augen gehabt. Aber so ging er mitten hindurch und blieb bei dem Auftrag des Vaters. Genauso, wenn wir unser Glaubenshandeln abhängig machen von den Reaktionen der Mitmenschen und von den vielleicht gottlosen Verwandten, wird auch in uns die Freude an der Errettung der Menschen zurückgehen und erlöschen. Und wir leben nur noch ein privates Christentum für uns, das sich nur noch mit den persönlichen Belangen befasst. Hier kann man sich dann persönlich auch wirklich fragen: Habe ich eigentlich eine Last für die Mitmenschen um mich herum? Oder bin ich zufrieden, dass ich mein eigenes Christenleben leben kann? Bin ich zufrieden, dass ich in die Gemeinschaft kommen kann? Da sind einige Christen, mit denen ich noch reden kann. Oder ist es mir eine Last, dass Spandau, dass Berlin so viele Menschen hat und sie noch nichts von Jesus wissen oder sich mich bekehrt haben? Ist es mir noch eine Last? Oder schüttle ich die Last ab, indem ich einfach sage, ach, die wollen ja gar nicht? Das kann ich mich abfragen. Und dann auch eine Antwort finden. Christus litt, er litt für die Ungerechten. Damit er, und so steht es geschrieben, damit er uns zu Gott führte. Er litt, damit er uns zu Gott führte. Und auch wir sollen um der guten Dinge mitleiden, damit wir andere zu Gott führen können. Dass wir das Zeugnis der Gnade Jesu mitten im Leiden weitergeben können. Ein weiterer Punkt. Die Kraft natürlich ist dazu notwendig. Wie hat Jesus Christus diese Kraft zum Leiden um des guten Willen immer wieder erhalten können, so will ich es mal sagen, immer wieder bestehen haben können in seinem Leben? Wir lesen von ihm im Petrusbrief ja, dass er alles dem Vater überließ, der da Recht richtet. Das war das Geheimnis. Er hat sich nie erregt über die Bösen, sondern er hat dem Vater das anheimgestellt. Und wenn wir das machen, sind wir auch immer frei von den Machenschaften des Bösen. Dass wir sagen, Herr, du siehst das, nimm dich der Sache an. Ich brauche da nicht kämpfen, ich brauche mich nicht rechtfertigen, ich brauche nicht dem Nächsten so erklären zu müssen, dass er endlich vielleicht doch klein beigibt. Das machst du. Ich darf einfach dein Jünger sein, dein Kind sein. Ja, er stellte alles dem anheim, der da Recht richtet. Und darin, in diesem Ganzen, heißt es auch, lernte er Gehorsam an dem, was er litt. So steht es auch im Hebräerbrief zum Beispiel, ja, dass Jesus an dem, was er litt, Gehorsam lernte. Gehorsam heißt immer wieder verlassen auf den himmlischen Vater. Das ist Gehorsam. Gehorsam ist nicht, dass ich das Gesetz erfülle, ich kann es gar nicht, sondern Jesus hat es für mich erfüllt. Gehorsam ist, dass ich mich verlasse auf die Zusagen des himmlischen Vaters. Und das lernt man in der Not. Das lernt man, wenn man um guter Dinge willen Streiche leidet, verachtet wird. Jesus ist zwar um unser Ungerechtigkeiten und Sünden willen getötet, nach dem Fleisch, so haben wir gelesen, aber die Frucht und das Ziel des Leidens um des guten Willen, nämlich um uns zu Gott zu führen, ist daraus entstanden und konnte nicht verhindert werden. Wenn auch wir durch die Leiden, und das möchte ich uns so sagen, uns getötet und abgesondert fühlen, durch Ungerechtigkeiten, die wir ertragen müssen, dann dürfen wir zugleich wissen, dass wir im Geiste Frucht bringen und dass dadurch dennoch ein Segen für andere ausgestrahlt wird. Menschen werden sich bekehren. Dies getötet werden nach dem Fleisch bewirkt also einen wichtigen Gehorsam auch in unserem Leben. Ein Lernprozess, den wir nicht aus uns selbst machen können, sondern den Gott in uns bewirken will. Er lässt diese Leiden zu. Und je mehr Leiden wir haben, desto stärker ist die Motivation zum Gehorsam, zum sich verlassen auf Gottes Wort. Petrus zeigte er mit seinem Verhalten zuvor, vor Pfingsten, mit dem Verhalten in Gethsemane, als er dem Knecht des hohen Priesters das Ohr abschlug, um Jesus zu verteidigen. Da zeigte er, wie wichtig die Erziehung im Leiden ist. Denn Jesus sagte, das war völlig falsch, du musst erzogen werden. Das war falsch. Du musst zum Glaubensgehorsam zum himmlischen Vater erzogen werden. Und Jesus heilte sogar den Malchus noch. Und das Ohr war wieder dran. Durch Leiden um der guten Willen guten Dinge willen werden wir also geübt, Gehorsam zu halten, Gehorsam anzunehmen. Und das letzte, das Zeugnis zur Erlösung für viele. Je mehr das Leben durch den Heiligen Geist in uns offenbar wird, desto wirksamer wird das Zeugnis von dem, dass wir Erlöste sind durch Jesus Christus. In Römer 1, Vers 18 heißt es zum Beispiel, oder 19 und 20, dass die Menschen ja unterrichtet sind von der Wahrheit. Von der Wahrheit, die Gott ist und Gott offenbart. Anhand der Schöpfung können sie es sehen. Und in diesem Geist, in dem Jesus uns erlöst hat, auferstanden ist von dem Toten, heißt es, dass auch zur Zeit des ersten Gerichtes der Sintflut auch die Menschen in demselben Geist unterrichtet worden sind, dass Gott da ist. Sie hätten sich also auch zu diesem Gott bekehren können. Aber das Zeugnis über ihrem Leben lautet, sie wollen sich von meinem Geist nicht mehr strafen lassen. Deswegen sind sie alle umgekommen. Und nur Noah mit seiner Familie wurde gerettet. Nur Noah. Derselbe Geist zur Erlösung hin predigte auch denen, die vor Zeiten nicht glaubten. Und dann steht hier im Petrusbrief, und das ist das, was auch heute geschieht. Diese Arche ist ein Bild der Rettung in Jesus Christus. So wie diese 8 Seelen in der Arche gerettet worden sind, mitten durch den Widerspruch der gottlosen Menschen, so werden auch wir getröstet, die an Jesus festhalten und gerettet, mitten im Widerspruch dieser Welt. Wir kommen durch. Denn es bedeutet, die Taufe steht hier, ist ein Zeichen für die Taufe, nicht, dass wir eine Waschung kam am Körper, dass wir eine leibliche Reinigkeit dadurch empfangen, sondern die Taufe, das Bild eines guten Gewissens vor Gott. Ich bin gereinigt durch des Lammes Blut und darum werde ich wie in der Arche hindurchgetragen durch allen Widerspruch, durch allen Widerstreit, durch alles Leiden, was ich erdulden muss, auch um des Guten willen. Ich bin in der Arche Jesu Christi. Und das soll uns trösten, auch in unserer gegenwärtigen Zeit. Denn nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Wir sollen also beten um weitere Veränderung unseres Wesens, um Durchhaltevermögen in Leiden, um des guten Willen und um die von Gott gewollte Frucht durch unser Dienen im Segen in dieser Zeit. Ich lese uns nochmal den Petrustext vor, damit wir an den Zusammenhang erinnert werden. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Und er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt, also in demselben Geist, den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet, denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Was auch sich aufbäumen mag gegen das Evangelium, alles ist Jesus untertan und wir sind in ihm in der Arche und werden zum Ziel gelangen zur ewigen Seligkeit, auch in dieser Zeit.